Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Nun hat es also doch zum ersten Mal getagt, das neue Berliner Abgeordnetenhaus. Das ging, weil über eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bildung des neuen Landesparlaments wegen der Wahlpannen bisher nicht entschieden ist. Alles wie üblich also, und dazu gehört auch, dass in der Auftaktsitzung die Parlamentarier den neuen Präsidenten des Abgeordnetenhauses bestimmen. Der heißt jetzt Dennis Buchner, ist 44 Jahre alt und SPD-Politiker. Zum Auftakt gab es aber erstmal vom ältesten Abgeordneten eine kurze Geschichtsstunde, wie unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel berichtet.
Der CDU-Abgeordnete Kurt Wanzner ist mit seinen 74 Jahren nicht nur das älteste Parlamentsmitglied, er sitzt auch seit mehr als einem Vierteljahrhundert im Abgeordnetenhaus. Es gibt nicht mehr viele von seiner Sorte. Das stellt er auch selbst in seiner Eingangsrede fest. Nur 4 Abgeordnete im neuen Parlament seien über 65, sagt er.
Diese, ich nenne sie einmal die Nachkriegsgeneration, haben aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern die unbeschreiblichen Grausamkeiten erfahren können und müssen, den der Zweite Weltkrieg in Berlin hinterlassen hat. Der Zweite Weltkrieg war eben nicht der Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands, sondern die größte Katastrophe in der Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt.
Wanzner geht im Schnelldurchlauf durch die Berliner Geschichte. Blockade, Mauerbau, Mauerfall und Zusammenwachsen. Würdigende Worte für die früheren regierenden Bürgermeister Willy Brandt, SPD, und Eberhard Diepgen, CDU. An Wanzners Seite die 4 jüngsten Mitglieder des neuen Parlaments. Die Grüne Clara Schädlich ist gerade mal 21. Als sie geboren wurde, saß Wanzner schon 5 Jahre im Parlament. Zu ihrem Präsidenten wählen die Abgeordneten dann den Pankower SPD-Politiker Dennis Buchner. Einer, der mit seinen 44 Lebensjahren zumindest in diesem Amt noch als jung durchgeht. Buchner hat sich vor allem durch kraftvolle und meinungsstarke Redebeiträge im Laufe der Jahre einen Namen gemacht. Viel war deshalb spekuliert worden. Kann der auch Präsident? Seine Antrittsrede fällt durchaus würdevoll aus. Etwa als er mahnt, dass sich das Desaster vom Wahltag nie wiederholen dürfe. Aber dann sagt Buchner auch Sätze, die aufhorchen lassen, als er auf das Wahlsystem zu sprechen kommt.
Ich finde schon lange, dass wir mehr für die politische Bildung junger Menschen tun müssen. Denn natürlich sind junge Menschen an ihrer Zukunft interessiert und auch an der Zukunft anderer. Deshalb bin ich persönlich dafür, einerseits die politische Bildung weiter zu stärken und dann aber auch das Wahlalter auf 16 auch für das Berliner Abgeordnetenhaus zu senken.
Ein Vorschlag, über den noch diskutiert werden dürfte. Spontanen Beifall gibt es dafür vor allem aus den Reihen von SPD, Grünen, Linken und FDP. Buchners Stellvertreterinnen im Präsidium sind die CDU-Abgeordnete Cornelia Seibelt und die Grünen-Abgeordnete Baha Haganipur. Seibelt war bereits in der vergangenen Wahlperiode Vizepräsidentin. Haganipur ist nicht nur neu im Präsidium, sondern überhaupt neu im Parlament.
Thorsten Gabriel über die Auftaktsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Bundesweit steigen die Corona-Zahlen. Auch in Brandenburg steht die Warnampel auf Gelb. Das heißt, die 7-Tage-Inzidenz liegt zwischen 100 und 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Süden Brandenburgs, im Elbe-Elster-Kreis, hat sie fast 375 erreicht. Unsere Reporterin Aline Lepsch ist in Herzberg der Frage nach dem Warum nachgegangen.
Sigrid Lehmann ist 83 Jahre alt. Sie geht nur noch einmal in der Woche vor die Tür zum Einkaufen. Es fällt ihr gesundheitlich schwer und die Corona-Lage mache es nicht besser.
Na, Angst hat man, dass man sich mal ansteckt oder was.
Den 3. Tag in Folge gab es rund 100 neue Corona-Fälle im Landkreis Elbe-Elster. Sigrid Lehmann glaubt, es liege daran, dass wieder kaum Maske getragen werde und die Menschen beim Fußball oder bei Veranstaltungen viel zu dicht sitzen.
Ja, freilich müsste es wieder Einschränkungen geben, wenn es so schlimm ist.
Genau davor hat Justin Jurasek Bammel.
Schon die Angst, dass man nichts mehr machen darf. Die paar Beschränkungen, die aufgehoben wurden, dass die jetzt wieder wegfallen. Gerade für Fußball, aktiver Spieler, da hofft man es eigentlich nicht, dass das jetzt gleich wieder zum Abbruch kommt von den Ligen.
Aber auch er bemerke, dass die Leute wieder unaufmerksamer werden. Und alle testen sich weniger. Das wiederum merkt Annette Röskin-Malo an ihren Kundenzahlen. Sie leitet einen ambulanten Pflegedienst in Herzberg, aber ist eben auch die Betreiberin des noch letzten Testzentrums in der Stadt.
Ja, zurzeit wird es wenig angenommen, weil die Leute ja schon jetzt bezahlen müssen dafür. Vorher hat man so fast 200 am Tag, jetzt sind es so um die 30.
Deswegen fordert sie wieder kostenlose Tests für alle. Doch woher kommt denn nun diese plötzlich so hohe Inzidenz in Elbe-Elster? Landrat Christian Heinrich Jaschinski erklärt.
Im Moment sind mehrere Schulen betroffen, sodass 10 Klassen in Quarantäne versetzt wurden an unterschiedlichen Standorten. Wir müssen sehen, dass diese Übertragung nicht stattfindet in die medizinischen Einrichtungen, in die Pflegeeinrichtungen. Das ist jetzt Hauptaufgabe, die Risikogruppen wieder zu schützen. Deswegen muss appelliert werden an die Eigenverantwortlichkeit und wir müssen uns weitere Handlungsoptionen überlegen.
Die Lage im Elbe-Elster-Klinikum sei angespannt, aber beherrschbar. Es gibt aktuell keine Covid-Patienten auf der Intensivstation. Sollte die Hospitalisierungsrate aber ansteigen, brauche es wieder Hilfe vom Land. Brandenburg müsse also die Krankenhausbettenkoordinierung wieder übernehmen. Genau das ist laut Gesundheitsministerium bereits in Arbeit.
Unsere Reporterin Aline Lepsch mit ihrem Stimmungsbild aus Herzberg. Die meisten Nazi-Verbrecher und viele Holocaust-Überlebende sind inzwischen gestorben. In Brandenburg an der Havel steht also zurzeit einer der letzten mutmaßlichen Täter vor Gericht, ein 100 Jahre alter ehemaliger SS-Wachmann aus dem KZ Sachsenhausen. Die Anklage wirft ihm Beihilfe zu mehr als 3000 Morden vor. Der Zeuge Emil Farkas, der in dem Prozess nun ausgesagt hat, ist 92. Er wurde als Jugendlicher aus der damaligen Tschechoslowakei in das KZ verschleppt. Inzwischen lebt er in Haifa in Israel. Für uns verfolgt unsere Reporterin Lisa Steger das Verfahren.
Emil Farkas war 15 Jahre alt, als er den Eingang des KZ Sachsenhausen durchschritt. Das Erste, was er sah, waren 10 Männer. Er hängt. SS-Männer brüllten die neuen Häftlinge an. Genau dort würden auch sie landen, wenn sie nicht gehorchten. Die SS teilte Farkas dem berüchtigten Schuhläuferkommando zu. Das hieß Schuhe testen für die deutsche Industrie. 40 Kilometer Fußmarsch am Tag, bei jedem Wetter. Zu essen gab es nur ein Stück Brot am Morgen. Schlafen mussten die Menschen in ungeheizten Baracken ohne Decken. Jeden Tag, so sagt Farkas aus, brachen Schuhläufer, aber auch andere Gefangene zusammen. Aus Schwäche, wegen Unterernährung, sie wurden auf der Stelle erschossen. Andere liefen in den Todesstreifen, weil sie erschossen werden wollten. Sie hielten es nicht mehr aus. Das waren manchmal auch Jugendliche. Farkas hat es selbst gesehen. Einen Teil der Aussage muss der Ehemann von Farkas Enkelin vorlesen, denn er selbst schafft es nicht, es geht ihm zu nah. Anwalt Thomas Walter.
Mental ist er sehr, sehr angestrengt und es belastet ihn sehr, die Situation hier. Aber er hat es auf sich genommen, um auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir Überlebenden sind hier und wir wollen Zeugnis ablegen.
Bei ihren Fußmärschen mussten die Schulläufer deutsche Lieder singen. Eines davon hieß Erika. Erika war auch der Name seiner Nichte, die im Alter von einem Jahr deportiert und ermordet worden war, sowie drei seiner Geschwister. Emil Farkas wendet sich direkt an den Angeklagten. Sie sind nun 100-mal so alt, wie Erika wurde, sagt er. Warum, so die Frage, entschuldigt sich der Angeklagte nicht? Emil Farkas ist mit Verwandten nach Deutschland gekommen, unter ihnen die Nichte Rotem Binari. Ich wusste nur wenig, er redete nicht viel. Erst vor 10 Jahren fing er an, mehr zu erzählen, was ihm widerfahren war, die Sache mit den Schuhen, was er auch gerade dem Gericht erzählt hat. Einiges wusste ich, aber ich denke, er brauchte bei vielen Erlebnissen Zeit, bis er fähig war, darüber zu berichten. Ich wollte alles vergessen, das war mein Wunsch, erklärt Farkas am Ende. Der Angeklagte hat sich nicht geäußert, auch weiterhin schweigt er zu den Vorwürfen. Ein Urteil könnte im Januar verkündet werden.
Lisa Steger über den Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann in Brandenburg an der Havel. Wussten Sie eigentlich, dass die Ampeln in Berlin von einem Privatunternehmen betrieben werden? Das ist tatsächlich so, soll sich aber nun wieder ändern. Ab 2023 kommt das System zurück in die öffentliche Hand und Berlin will dafür ein eigenes Landesunternehmen gründen. Infrasignal soll das heißen. Warum der Senat sich zu dem Schritt entschlossen hat, weiß RBB-Reporterin Sabine Müller.
Mehr als anderthalb Jahrzehnte waren die über 2100 Ampelanlagen in privater Hand. Nun verkauft die Allianda AG für den symbolischen Preis von 1 Euro. Offizielle Begründung, um kritische Infrastrukturen besser zu schützen und eine nachhaltige Verkehrswende umzusetzen, gehöre das Ampelsystem in die Hände der Stadt. Die grüne Verkehrssenatorin Regine Günther sieht moderne Ampelschaltungen als entscheidende Stellschraube, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Dabei geht es zum Beispiel um optimierte Vorrangschaltungen für den ÖPNV und längere Grünphasen für Fußgänger.
Sabine Müller war das. Das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Kaum eine Berlinerin oder ein Berliner bringen noch stolz die staunende Verwandtschaft aus der Kleinstadt dorthin. Man hört auch schon mal Klagen über zunehmenden Leerstand dort. Das soll sich nun ändern. Ganze 200 Millionen Euro sollen investiert werden, um den Ort wieder attraktiver zu machen. Was genau da geplant ist, weiß RBB-Reporter Matthias Bartsch.
In den nächsten 2 Jahren sind recht große Veränderungen geplant, auch wenn architektonisch vieles erhalten bleibt. Natürlich die Glasfassaden und auch das zeltartige Dach, das bleibt alles. Trotzdem wird einiges auf den Kopf gestellt, vor allem der Innenbereich im Sony Center wird komplett verändert. Viele Bäume werden gepflanzt, hellere, teils farbige Böden eingesetzt, mehr Sitzgelegenheiten entstehen und auch Möglichkeiten für kleine Veranstaltungen. Die größte Veränderung hier im Sony Center soll aber im IMAX-Gebäude passieren. Die gute Nachricht nämlich, das Kino kommt zurück, allerdings ein bisschen kleiner, so sagt es mir Anneke Hasenritter, die für das Marketing des Sony Centers zuständig ist.
Wir werden aus den 8 Sälen 3 bis 4 Kinosäle machen. Das Ganze setzt so ein bisschen unter das Thema Boutique-Cinema. Größere Sessel, gemütlichere Sessel, ein etwas aufgewertetes Angebot an Essen. Und aus den Verbleibenden werden wir Fitnessangebot machen. Dass man vielleicht sagt, man geht bouldern in einem der ehemaligen Kinosäle an den hohen Wänden. Wir können Spinning anbieten oder auch Yoga.
Sport wird also eine große Rolle spielen hier im Sony Center, auch auf Außenflächen. Können dann zum Beispiel auch Mitarbeiter, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, Sport machen in den Pausen. Und Restaurants spielen natürlich auch eine große Rolle. Eine Food Hall entsteht über mehrere Etagen, also eine Essenshalle mit vielen Restaurants. Und ein Highlight, es wird sicherlich werden, im Kaisersaal. Der gehörte früher zum Hotel Esplanade, dem berühmtesten Hotel Berlins. Der ist nämlich hier erhalten geblieben für Veranstaltungen in den letzten Jahren. Der soll jetzt für die Öffentlichkeit geöffnet werden als Restaurant. Der Name steht auch schon fest. Fredericks wird das Ganze heißen und die Eröffnung ist für Februar 2022 schon geplant. Der Rest, die ganze Umbaumaßnahmen, die sollen dann bis Ende 2023 umgesetzt werden.
Mehr Restaurants, mehr Bäume und Bouldern, also Klettern ohne Seil im früheren Kinosaal. Die Pläne für das neue Sony Center, Matthias Bartsch war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, nachzuhören wie immer auf inforadio.de und über unsere App.
Inforadio Podcast.